gefühlt in jedem Bundesland wird gerade daran gearbeitet, wie wir die Lesekompetenz der Kinder steigern können oder allgemein, wie wir noch mehr Lernstoff in die Köpfe der Kinder prügeln können und wie wir das dann alles noch besser vergleichen können, indem wir noch mehr Vergleichsarbeiten schreiben, die dann wieder ausgewertet werden, um dann zu überlegen, wie man noch mehr Stoff vermitteln kann. Merkt ihr selbst, ne? Es war einmal eine Lehrerin. Podcast über wahre Geschichten aus dem Schulalltag, ein reformbedürftiges Schulsystem und einen Blick hinter die Kulissen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Es ist mittlerweile schon die 7. Folge und ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe noch so viel zu erzählen. Und die letzte Folge, die Folge 6, in der ich mit Professor Dr. Jakob über Lautstärke in der Schule spreche und allgemein was kann man dagegen tun, wie kann man sich selber schützen, was macht das mit uns und was macht das mit unseren Kindern, die hat solche Wellen geschlagen und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen und dass ich euch inspiriert habe oder dass wir euch inspiriert haben, sowas freut mich natürlich immer total und ermuntert mich dann auch, mit diesem Podcast weiterzumachen. Und ich freue mich auch immer total über den Austausch mit euch. Also wenn ihr irgendwelche Gedanken zu dieser Folge habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht oder kommentiert unter dem jeweiligen Beitrag im Instagram mit. Ich finde das immer super spannend. Letztes Wochenende war ich mit ein paar meiner ehemaligen Kolleginnen auf einem Skiwochenende in Schladming. Es war so schön, also davon abgesehen, dass wir wirklich eine super tolle Unterkunft hatten und einfach durch den ganzen Neuschnee unfassbar tolle Pistenbedingungen, war es einfach auch irgendwie voll schön, alle mal wieder zu sehen. Und ja, natürlich, wenn viele Lehrer unterwegs sind, dann kann man das nicht ganz verhindern. Es wurde natürlich auch über Schule gesprochen. Und an manchen Stellen bin ich dann doch irgendwie auch ein bisschen wehmütig geworden. Also ja, die haben mir dann natürlich auch so ein bisschen erzählt, wie es mit meiner alten Klasse läuft und wie toll sich da manche Kinder entwickelt haben und auch generell, wie schön die Weihnachtszeit in der Schule war. Das macht's dann manchmal doch noch ein bisschen schwer, wenn man das so hört. Also ich habe die Schule ja nicht verlassen, weil ich mal krass gesagt keine Lust mehr auf die Kinder hatte, sondern weil es einfach so viele Dinge außenrum gab, die für mich einfach nicht mehr gepasst haben. Aber solche Wochenenden und solche Gespräche lassen einen dann doch wieder so ein bisschen, ja, wehmütig werden. Ja, auch so ein bisschen passend dazu habe ich vor ein paar Wochen eine Anfrage bekommen, und zwar vom Deutschen Schulportal. Ich habe mich total gefreut und die haben mich gefragt, ob ich bereit dazu wäre, einen Artikel zu verfassen mit dem Thema oder ja so generell, wo es darum geht, was hätte mich in Schule gehalten. Also nicht so eine krasse Kritik am Schulsystem selber, sondern einfach mal zu überlegen von der anderen Seite, was hätte denn passieren müssen, dass ich bleibe. Und das fand ich so spannend. Ich habe den Artikel verfasst, der ist auch mittlerweile seit Anfang Januar online. Den Link setze ich euch nochmal in die Shownotes. Und weil ich das Ganze so spannend fand und mir dieser Artikel auch so viel Spaß gemacht hat, habe ich gedacht, ich nutze das Ganze jetzt mal als Grundlage für diese Podcast-Folge und werde das Ganze jetzt mal von der anderen Seite beleuchten. Also was hätte mich in Schule bleiben lassen? Der Artikel im Deutschen Schulportal hat die Überschrift »Eigentlich wollte ich bleiben« und ich glaube, dass trifft es ziemlich gut. Also jetzt mal ganz im Ernst, niemand, der 5 Jahre lang studiert hat, dann sich fast 2 Jahre durchs Ref gequält hat, 12 Jahre Berufserfahrung hat, auf Lebenszeit verbeamtet ist, sagt, ach, also hätte ich jetzt mal richtig Bock drauf, das alles hinzuwerfen. Nee, also ganz ehrlich, ich wollte eigentlich bleiben, aber ich habe mich schweren Herzens aufgrund verschiedener Umstände nach fast 12 Jahren Lehrerdasein dazu entschieden, ja, den Job aufzugeben. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz doll betonen, nicht wegen der Kinder. Also mein Herz schlägt nach wie vor wirklich immer noch für diesen Beruf. Es ist so ein wahnsinnig schöner Beruf und auch einfach, weil man weiß, was man teilweise für die Kinder bedeutet und was man auch bei Kindern bewirken kann. Also man baut ja auch eine Beziehung zu den Kindern auf und begleitet sie täglich. Teilweise verbringt man ja sogar mehr Zeit mit den Kindern, als die eigenen Eltern das machen. Ja, wenn man dann sieht, was man ihnen so beibringt und wie sie tagtäglich ein Stückchen weiter wachsen. Das ist einfach wirklich super toll und das fehlt mir teilweise jetzt auch im Homeoffice, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war dann aber irgendwann an einem Punkt, an dem das alles für mich nicht mehr gereicht hat. Also man konnte Tag für Tag sehen, was man als Lehrkraft Gutes bewirken kann, keine Frage. Aber man hat auch tagtäglich mitbekommen, was das System mit Kindern macht und auch mit Lehrkräften. Und sowohl der Artikel als auch die Podcast-Folge sind jetzt irgendwie keine Abrechnung, sondern das soll vielmehr so eine Art Gedankenexperiment sein. Ich führe euch jetzt in den nächsten wahrscheinlich um die 20 Minuten mal 4 Beispiele an, die mich vielleicht dazu gebracht hätten, in Schule zu bleiben. Punkt 1. Ich wäre geblieben, wenn der Lehrerberuf endlich wieder die Wertschätzung bekommen hätte, die er auch verdient. Also ich finde, Wertschätzung wird häufig mit Dankbarkeit gleichgesetzt. Wertschätzung gleich Dankbarkeit. Ich habe das jetzt aber auch schon an mehreren Stellen gesagt. Für mich bedeutet Wertschätzung nicht, dass man mir jeden Tag sagen muss, was ich für eine grandiose Arbeit leiste oder dass man mir einen roten Teppich ausrollt. Darum geht's überhaupt nicht. Für mich beginnt Wertschätzung im Umgang, also im Umgang mit Menschen, im Umgang in diesem Fall natürlich mit Lehrkräften, in Entscheidungen, die getroffen werden und vor allem auch darin, wie ernst man uns nimmt. Also ich sag mal ganz ehrlich, was das Bild der Gesellschaft über Lehrkräfte ist, das wissen wir alle. Dazu braucht man sich nur mit irgendwelchen Leuten unterhalten, die keine Lehrkräfte sind. Man muss sich nur mal im Instagram oder in irgendwelchen Lehrerforen anschauen, was da für Kommentare unter den Beiträgen teilweise stehen. Da zeigt sich ziemlich deutlich, welches Bild einfach nach wie vor vorherrscht. Und ich finde es einfach so schade, dass gefühlt jeder, der schon mal in Schule war, also eigentlich jeder und jede, irgendwie ein Bild von Lehrkräften hat, weil man immer irgendwie denkt, ja, ich weiß ja, wie es läuft. Aber man weiß es einfach nicht. Also nur weil ich selber mal Schüler oder Schülerin war, habe ich ja überhaupt keine Ahnung davon, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und immer noch dieses Bild, die Lehrkräfte haben ja vormittags recht und nachmittags frei, die fahren mittags nach Hause, machen sich dann einen schönen Nachmittag, überbezahlt sind sie sowieso und das ganze Geld, was die verdienen und schön an die Seite legen, das hauen sie dann auf den Malediven in ihren 12 Wochen Ferien im Jahr auf den Kopf. Und dann denke ich mir manchmal wirklich, puh, wird sich dieses Bild irgendwann nochmal ändern? Ich persönlich habe es ein bisschen aufgegeben, mich darüber aufzuregen. Also es ist mal so ein bisschen tagesformabhängig. An manchen Tagen kann ich das gut wegstecken, an anderen Tagen triggert es mich dann doch noch ein bisschen. Ich finde es einfach so mega schade, weil ich mir denke, keine Lehrkraft, oder ich habe es zumindest noch nicht mitbekommen, urteilt über andere Berufsgruppen. Also ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, was fällt mir denn da jetzt für ein Beispiel ein? Keine Ahnung, der Versicherungsmakler sitzt da den ganzen Tag nur in seinem Büro, vertickt da ein paar überteuerte Versicherungen, streicht die dicke Provision ein und trinkt ansonsten nur Kaffee. Ich weiß es doch einfach nicht. Ich habe doch noch nie in meinem Leben als Versicherungsmakler gearbeitet. Und warum nehme ich mir dann das Recht raus, darüber zu urteilen? Aber andersrum weiß einfach jeder, wie dieser Lehrerberuf läuft. Wertschätzung heißt für mich einfach ernst genommen werden. Also der Lehrermangel spitzt sich einfach seit Jahren zu. Wirklich, es ist kein Thema, was erst gestern aufgeploppt ist. Es ist einfach seit Jahren und es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Es gibt immer mehr Lehrkräfte, die den Beruf verlassen, nicht weil sie entweder das Pensionsalter erreicht haben oder weil sie, ja, krank sind, sondern weil sie den Beruf unter den jetzigen Bedingungen nicht mehr schaffen. Dann gibt es viele Lehrer, die krank werden und die dann irgendwann wieder eingegliedert werden und dann aber wieder ausfallen. Und was ich mittlerweile ganz, ganz toll finde, ist, dass es immer mehr Lehrkräfte gibt, die öffentlich laut werden. Also das ist ja immer so eine Sache. Ich bin verbeamtet. Da muss man einfach auch echt ein bisschen aufpassen, was man in der Öffentlichkeit äußert. Aber ich finde es total toll, dass es mittlerweile tatsächlich immer mehr Lehrkräfte gibt und es gibt immer mehr Profile, auch im Instagram, die darauf aufmerksam machen, dass es so, wie es jetzt gerade in Schule läuft, einfach nicht mehr funktioniert. Und so besteht dann natürlich auch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal doch besser wird. Ich selbst habe meinen Instagram-Kanal ja jetzt auch schon seit 3 Jahren und obwohl ich verbeamtet war, habe ich auch da schon vor 3, 4 Jahren angefangen, so ein paar kritische Beiträge über das Schulsystem zu posten. Und diese Beiträge, die ich teilweise vor 3 oder 4 Jahren gepostet habe, die könnte ich heute 1:1 nochmal exakt so wieder posten, weil sich einfach überhaupt nichts geändert hat. Im Gegenteil, es ist einfach wirklich ein Kampf gegen Windmühlen. Und als Dank bekommt man dann einfach noch mehr bürokratische Aufgaben an top. Wenn Lehrkräfte sich zum Beispiel zusammenschließen und eine Überlastungsanzeige stellen, so wie das jetzt in Hessen der Fall war, dann bekommen sie als Antwort, ja, wir werden dann zusehen, dass es mehr Fortbildungen gibt, damit sie lernen, besser mit Belastung umzugehen. Ja, danke für nichts. Als ich ausgestiegen bin, habe ich einen Insta-Beitrag verfasst, der hieß, ich glaube, 15 Gründe, warum ich aktuell keine Lehrerin mehr sein möchte. Und dann hat tatsächlich eine Gewerkschaft, ich sage jetzt nicht welche, unter diesem Beitrag wortwörtlich kommentiert, gut, dass du ausgestiegen bist. Ja, kann man natürlich jetzt in zwei Richtungen interpretieren. Entweder toll, dass du auf dich achtest, aber ich finde, da muss man einfach, wenn man so einen Posten hat, aufpassen, wie man gewisse Dinge formuliert. Und auf der anderen Seite kann es natürlich jetzt auch so rüberkommen, gut, dass wir dich los sind. Und das finde ich einfach schwierig, weil wenn nicht einmal mehr Leute, die einen eigentlich unterstützen sollten und die hinhören sollten und nachfragen sollten, hey, was hätte dich gehalten, woran müssen wir arbeiten, was muss besser werden, was sind deine Gründe, welchen Rückhalt hat man denn dann noch? Also Wertschätzung heißt ja hier irgendwie auch ein bisschen Glauben schenken. Und wenn Lehrkräfte sagen, es ist zu viel, dann wäre die richtige Reaktion, was genau, was können wir tun, wo können wir denn ansetzen und nicht, ja, das ist halt der Job, du hast dafür so viel frei und andere schaffen das doch auch. Und da setzt für mich jetzt auch schon der zweite Punkt an. Ich wäre geblieben, wenn wir endlich entlastet worden wären. Viele Entscheidungen über Schule werden zwar für die Schule getroffen, aber nicht mit Lehrkräften. Also ich finde, es ist einfach häufig so, dass Entscheidungen über Schule von Menschen getroffen werden, die an sich eigentlich nichts mit Schule zu tun haben. Und würde man uns Lehrkräfte einfach mal fragen und uns zu Rate ziehen, hey, wir haben da die und die Idee, wie sieht das aus? Dann würden wahrscheinlich viele Lehrer und Lehrerinnen sagen, also das und das kann super funktionieren, aber bei dem und dem ist es wirklich komplett überflüssig und kompletter Quatsch und ist nicht realistisch. Und das muss einfach alles irgendwie anders angegangen werden. Und häufig wird ja gefühlt auch der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Also nehmen wir nur mal das Beispiel Ganztag. Da werde ich in der nächsten Folge drüber sprechen. Da gibt es jetzt irgendwie ein verpflichtendes Ganztagsangebot. Aber viele Schulen sind zum Beispiel einfach überhaupt noch nicht dafür ausgestattet. Also angefangen bei einer Mensa, wo sollen die Kinder demnächst alle Mittag essen? Aber Hauptsache, man hat dieses Ganztagsangebot einfach schon mal beschlossen. Es gibt dann ständig neue Konzepte und irgendwie neue Vorgaben, die dann aber oder deren Umsetzung dann auf die Schulen abgewälzt wird. Und Lehrkräfte treffen sich dann regelmäßig in verschiedenen Sitzungen und in Konferenzen und Dienstbesprechungen und natürlich alles nach dem Unterricht und überlegen, wie man diese Konzepte umsetzen kann. Und das ist dann wieder mit ganz viel Zusatzarbeit verbunden. Und wenn man dann gerade ein Konzept fertig hat, wird gefühlt schon wieder das nächste Konzept entwickelt. Und dann wird so vielen Lehrkräften vorgeworfen, dass sie arbeitsscheu sind. Dabei ist doch der Großteil der Arbeit, die von Lehrkräften geleistet wird, einfach für die Gesellschaft unsichtbar. Ich finde dann den Vergleich mit dem Tagesschausprecher ganz treffend. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gehört habt. Also der Tagesschausprecher arbeitet ja auch nicht nur in den 20 Minuten am Tag, in denen er die Nachrichten vorliest. Das ist ja auch mit ganz viel Vor- und Nachbereitung verbunden. Und so ist es bei Lehrkräften ja natürlich auch. Nur weil Lehrer und Lehrerinnen nur vormittags meistens in der Schule anwesend sind, heißt das ja nicht, dass die am Nachmittag oder ganz häufig auch am Abend nichts machen. Also natürlich ist das ein Vorteil, dass ich mir als Lehrkraft meine Arbeitszeit frei einteilen kann. Aber das heißt ja nicht, dass die Arbeit nicht gemacht wird. Also alles, was außerhalb von Unterricht anfällt, Konferenzen, Dienstbesprechungen, Mails, Elterngespräche, Gespräche mit Therapeuten, mit dem Jugendamt, ich muss Förderanträge ausfüllen, Korrekturen, Vorbereitung, Nachbereitung, ich muss Sachen kopieren, ich muss Klassenbucheinträge machen. Es gibt Tage der offenen Tür, Sportfeste, Projektwochen, Basteltage. Und das sind alles Dinge, die einfach außerhalb von Unterricht passieren und so viel Arbeit mit sich bringen, die dann aber häufig auch als Dienstgeschäft abgetan wird. Lehrer fahren zum Beispiel tagelang auf Klassenfahrten, in der Grundschule meistens 3 Tage. An weiterführenden Schulen kann das aber auch tatsächlich schon mal in 7 bis 14 Tage gehen. Und diese Klassenfahrten werden dann teilweise von den Lehrkräften auch noch selber bezahlt. Aber es ist halt Dienstgeschäft. Und dann kommen zum Beispiel Kinder an Weihnachten zu einem und dann drücken die einem nochmal, weil sie sehen einen dann ja 2 Wochen nicht. Und dann sagen die, guck mal, ich habe hier was für dich gebastelt, ich habe dich so lieb. Und dann denkt man nur, boah, eigentlich darf ich das jetzt überhaupt nicht annehmen. Und warum? weil man uns Bestechung vorwerfen könnte. Bestechung durch ein Kindergeschenk. Und das einzige Geschenk, was man dann zu Weihnachten bekommt, ist der Bleistift von der Gewerkschaft, wo dann irgendwie draufsteht, Lehrer machen kleine Menschen großartig. Und aus diesen kleinen Dingen ziehen Lehrkräfte dann einfach immer wieder ihre Motivation und ihre Kraft. Und mein Freund fährt abends zur Weihnachtsfeier, der arbeitet in einer freien Wirtschaft, wird da zum Essen eingeladen und bekommt noch ein dickes Weihnachtsgeschenk von der Firma. Also ganz ehrlich, Leute, diese Liste ist noch lange nicht vollständig und ich glaube auch, ihr könntet die noch um zig Punkte erweitern. Lehrkräfte wollen nicht weniger arbeiten, Lehrkräfte wollen sinnvoll arbeiten. Also so ist es mit dem Lernen ja auch. Wenn ich einen Sinn in meinem Tun sehe, dann bin ich ja auch motiviert und dann mache ich Dinge auch gerne. Und es gibt einfach so viele Dinge, die einfach on top gemacht werden müssen, wo man sich wirklich denkt, Schwachsinn, was könnte ich alles in dieser Zeit, wo ich das jetzt gerade erledige, machen? Ich könnte das alles vereinfachen und dann hätte ich auch wieder mehr Zeit, mich um die Kinder zu kümmern. Und stattdessen hängt man da über Listen und Akten und mittlerweile muss man ja teilweise sogar Angst haben, wenn man irgendwie was falsch macht oder was vergisst, dass man mit einem Fuß im Knast steht. Also ich sage jetzt nur mal als Beispiel Datenschutz. Und was ich jetzt sage, ist mir fast ein bisschen peinlich, aber vielleicht kennen dieses Gefühl auch viele von euch. Im Lehrerjob hat man ja immer so Peakphasen, sag ich mal. Es gibt Phasen, die sind entspannt und dann kommen wieder so Knallerphasen, wie jetzt zum Beispiel im Januar die Zeugnisphase, die LEG, die Elterngespräche. Dann wird es wieder so um Ostern rum ein bisschen entspannter und dann geht es aber auch schon wieder langsam in die Phase auf die Sommerferien zu. Die Zeugnisse stehen wieder an und was da alles vor den Ferien passiert, das brauche ich euch nicht sagen, das wisst ihr alles. Und es gab wirklich manchmal Zeiten, da habe ich gedacht, boah, jetzt so eine kleine Erkältung, nicht zu schlimm, sondern so, dass du zu Hause noch arbeiten könntest, aber nicht, dass du so gesund bist, dass du zur Schule gehen kannst. Weil dann kann man zu Hause vielleicht noch mal ein paar Sachen aufarbeiten, die man einfach im normalen Alltag nicht schafft. Das ist doch irre, oder? Also, dass ich mir wünsche, krank zu werden, um meine Arbeit schaffen zu können. Ja, Wahnsinn. Damit kommen wir jetzt aber auch schon zum dritten Punkt. Ich wäre geblieben, wenn Kinder wieder im Mittelpunkt gestanden hätten. Also trotz aller zusätzlichen Aufgaben, die man in Schule hat und die ich eben aufgezählt habe, versucht man als Lehrer und als Lehrerin ja trotzdem immer noch allen Kindern gerecht zu werden. Also ich würde mal behaupten, dass die meisten Lehrer und Lehrerinnen einfach diesen Job ergriffen haben wegen der Kinder. Man kann in Schule einfach so viel bewirken und ich habe Schule immer irgendwie als einen Ort verstanden, wo Kinder gesehen werden. Also da kommen kleine Menschen, kleine Persönlichkeiten mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen in die Schule, mit Stärken und Schwächen. Und ich finde, dass Schule ein Ort sein sollte, wo eben diese Schwächen und Stärken erkannt werden, wo Kinder Stärken ausbauen können, wo sie an ihren Schwächen arbeiten können und wo wir Lehrkräfte auch die Möglichkeit haben und den Raum, die Kinder eben in dieser ganzen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Ich versuche als Lehrkraft zu differenzieren, zu fördern, zu fordern. Ich höre den Kindern zu, ich wertschätze sie. Ich richte meinen Klassenraum total schön ein, von meinem eigenen Geld, weil ich möchte, dass die Kinder sich wohlfühlen und dass ich mich selber auch wohlfühle. Weil man eben einfach in einer Umgebung, in der man sich wohlfühlt, die schön ist, besser lernen kann und wo man sich auch einfach besser fallen lassen kann. Und Lehrer sind Lehrer geworden, nicht wegen irgendwelcher Tabellen oder wegen irgendwelcher Leistungsvergleiche, sondern einfach wegen der Kinder. Ich hatte aber mehr und mehr das Gefühl, dass der Unterricht und die Zeit, die man dann tatsächlich und effektiv für Kinder hat, mehr und mehr geschrumpft ist. Und zwischen diesen ganzen bürokratischen Sachen, zwischen Listen, zwischen Abgabefristen, Vergleichen, Leistungsdruck und so weiter, gibt es dann Kinder, die einfach laut sind und die gesehen und gehört werden wollen, für die aber einfach überhaupt keine Kapazität mehr da ist und wenn man mal ganz ehrlich ist, für die auch teilweise keine Nerven mehr da sind. Und das darf einfach nicht sein. Wir wissen alle, wie wichtig Beziehungsarbeit in der Schule ist, wie wichtig das ist, dass Kinder sich frei entfalten können und dass sie eine Vertrauensbasis zur Lehrkraft aufbauen. Kinder sind keine Maschinen. Man kann nicht den Kopf aufklappen und trichtermäßig Wissen in die Köpfe reinprügeln und den Kopf wieder zumachen, nur um am Ende dann eine Leistungsbewertung schreiben zu können. Das funktioniert nicht. Aber das Schulsystem ist einfach nach wie vor darauf ausgelegt. Und ich hatte, und da geht es, glaube ich, ganz vielen von euch genauso, immer mehr das Gefühl, dass man einfach keinem Kind mehr gerecht wird. Keinem einzigen Kind. Die Klassen sind in den letzten Jahren wirklich einfach immer heterogener geworden. Es gibt immer mehr Kinder, die einen Förderbedarf haben, egal ob dieser schon diagnostiziert ist oder nicht. Wir haben immer mehr Kinder, die neurodivergent sind, die einfach andere Dinge brauchen als das, was Schule im aktuellen System wirklich richtig leisten kann. Und als Lehrkraft hat man den Anspruch, jedem Kind gerecht werden zu wollen. Man will ja auch kein Kind, wie sagt man immer so in Anführungsstrichen, verlieren. Und ich will ja auch, dass es den Kindern gut geht. Aber irgendwie habe ich mehr und mehr gemerkt, wie ich mich dabei einfach selbst verloren habe. Ja. Unter den jetzigen Bedingungen, zu große Klassen, zu wenig Fachpersonal, zu wenig Unterstützung aus den Elternhäusern, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es einfach nicht möglich. Die Schere geht viel zu weit auseinander. Inklusion, Förderung, Differenzierung, das sind alles Worte mit einer wahnsinnig großen Bedeutung, aber mit einem Arbeitsaufwand, der einfach im Alltag so nicht mehr leistbar ist. Ich glaube, ich wäre geblieben, wenn diese Dinge nicht einfach nur Erwartungen gewesen wären, sondern wenn man wirklich auch die Möglichkeit gehabt hätte, das Ganze effektiv umzusetzen. Ich wusste so oft, was ich einfach in einem bestimmten Moment gebraucht hätte und was richtig gewesen wäre, aber ich hatte einfach keine Möglichkeit, das umzusetzen. Oder vielleicht, muss ich auch sagen, hat mir der Mut gefehlt, das umzusetzen. Sich einfach mal gegen das System zu stellen, gegen den Stoffverteilungsplan, gegen die Leistungsbewertung, gegen die Hausaufgaben. Einfach mal zu sagen, ich weiß, was meinen Kindern gut tut und ich ziehe das jetzt für mich einfach mal durch. Aber auch da begibt man sich, glaube ich, auf dünnes Eis und muss da einfach ein bisschen für sich aufpassen. Und irgendwann kommt man dann einfach an den Punkt, an dem man sich fragt, bin ich eigentlich noch die Lehrerin, die ich wirklich sein wollte? Wir verlangen, dass die Kinder sich an ein System anpassen, aber würde es nicht eigentlich viel mehr Sinn machen, das System an die Kinder anzupassen? Ja, kommen wir an dieser Stelle zum vierten und letzten Punkt. Ich wäre geblieben, wenn sich das System bewegt hätte. Also wenn sich das System an moderne und veränderte Gegebenheiten angepasst hätte. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Man kann Kinder nicht auf eine veränderte Zukunft vorbereiten mit Strukturen, die gefühlt noch in der Steinzeit hängen. In meiner zweiten Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen, dass sich die Gesellschaft verändert hat und dass sich auf der anderen Seite das System Schule aber immer noch irgendwie gefühlt im Jahr 1950 bewegt. Wir haben heutzutage veränderte Familienmodelle. Immer mehr Kinder aus Scheidungsfamilien, aus Patchwork-Familien. Wir haben Kinder, die mit gleichgeschlechtlichen Elternteilen groß werden. Wir haben verschiedene Arbeitszeitmodelle. Die Erziehungsmethode hat sich geändert. Wir haben unterschiedlichste Kommunikationsarten und auch psychische Belastungen werden immer ein größeres Thema. Und natürlich auch Digitalisierung. Also ich kann das jetzt noch weiter ausführen. Aber Fakt ist, Schule wird dem nicht gerecht. Und schlimmer noch, ich habe nicht mal das Gefühl, dass die Schule sich überhaupt bewegt. Also, dass Schule einsieht, dass Veränderung notwendig ist, sondern dass irgendwie gesagt wird, das war schon immer so und das war immer gut so und deswegen lassen wir es jetzt auch so. Die Schüler und Schülerinnen werden aktuell in einer Welt groß, die einfach viel komplexer ist als die Welt, in der wir groß geworden sind. Also ich sage das auch ganz oft, dass ich einfach so froh bin, dass ich noch das Glück hatte, ohne Instagram und TikTok und generell Social Media aufgewachsen zu sein. Das ist einfach so eine wahnsinnige Aufgabe, die Kinder und Jugendliche da heute bewältigen müssen. Und dazu kommt dieser ganze Leistungsdruck und die ständige Kontrolle und Erreichbarkeit. Und ja, auch das Thema Zukunftsängste ist, glaube ich, wirklich nicht zu verachten. Und all das sind Themen, mit denen wir in unserer Jugend in diesem Ausmaß nicht konfrontiert wurden. Und Schule muss dem einfach begegnen. Wir können das nicht ignorieren. Gefühlt in jedem Bundesland wird gerade daran gearbeitet, wie wir die Lesekompetenz der Kinder steigern können oder allgemein, wie wir noch mehr Lernstoff in die Köpfe der Kinder prügeln können und wie wir das dann alles noch besser vergleichen können, indem wir noch mehr Vergleichsarbeiten schreiben, die dann wieder ausgewertet werden, um dann zu überlegen, wie man noch mehr Stoff vermitteln kann. Merkt ihr selbst, ne? Die Welt hat sich verändert. Wir brauchen neue Perspektiven. Natürlich gibt es nach wie vor Dinge, die alt sind und die Schule vermitteln muss. Das will ich auch gar nicht sagen. So, es gibt einfach Dinge, die sind Fakt, die gehören zum Allgemeinwissen. Das ist Allgemeinbildung und die müssen Kinder einfach können. Aber es gibt mindestens genauso viele Dinge, die man heutzutage streichen oder reduzieren könnte, verändern könnte, einfach zugunsten von Dingen, die wichtiger geworden sind. Medienerziehung, Computer, Tablets, KI, Das ist die Zukunft der Kinder. Die Kinder müssen befähigt werden, diese Dinge kompetent zu nutzen. Wie kann ich reale Dinge von Fake News unterscheiden? Wie kann mich die KI in meinem Alltag unterstützen? Wie nutze ich Programme wie Word oder Excel? Und ja, was man jetzt mittlerweile auch immer häufiger hört, wie kann ich eine Steuererklärung machen? Hätte ich vielleicht auch gerne in der Schule gelernt. Dann würde ich hier jetzt nicht jeden Monat sitzen und mir denken, Hilfe! Naja, Learning by Doing. Thema mentale Gesundheit ist auch so eine Geschichte. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen steigt massiv an. Und immer mehr Bundesländer führen das Unterrichtsfach Glück ein. Das finde ich total spannend. Ich habe mich dann mal schlau gemacht und habe gedacht, was beinhaltet dieses Fach eigentlich? Und ich fand es total toll. Es geht nämlich darum, generell die Lebenskompetenz der Kinder zu fördern. Also die Persönlichkeitsentwicklung, das Wohlbefinden, das generelle positive Denken, dass SchülerInnen erkennen, worin ihre Stärken liegen und dass sie daran arbeiten können. Dass sie lernen, emotional intelligent zu handeln oder Stress bewältigen zu können oder auch soziale Beziehungen zu pflegen. Das sind alles Dinge, mit denen wir in Schule natürlich auch alleine gelassen wurden und die wir uns irgendwie selber beigebracht haben oder auch nicht, die aber massiv dazu führen, dass wir ein gesundes Leben führen. Und wenn man so ein Fach in der Schule hat, ist das doch eine ganz, ganz tolle Sache. Und in Bayern hält man dann stattdessen daran fest, 3 Stunden Religion die Woche zu unterrichten und streicht stattdessen eine Stunde Kunstwerken oder Textile, um noch eine Stunde mehr Lesen in den Alltag zu integrieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist einfach nicht mehr wie früher so, dass Kinder im Gleichschritt unterrichtet werden können. Das System muss hier flexibler werden. Das funktioniert nicht mehr, dass Kinder einen Lernstoff, man kann wirklich sagen, eingetrichtert bekommen. Und am Ende steht für alle die gleiche Leistungsüberprüfung an. Kinder lernen einfach unterschiedlich schnell und sie sind auch unterschiedlich motiviert in verschiedenen Bereichen. Und das ist auch komplett natürlich. Und das muss man einfach aufgreifen und verschiedene Lernwege anbieten und auch hier offen sein. Wir Lehrkräfte merken einfach gerade, und das ist komplett schulformübergreifend, also angefangen von, ich glaube tatsächlich schon in der Kita bis hoch zum Abitur, merken wir, dass das Leistungsniveau stark absinkt. Ich bin ja auch noch als freiberufliche Autorin tätig für Eduki und habe vor 3-4 Jahren schon Material entworfen. Zum Beispiel Aufsatzerziehung. Und ich bekomme immer mehr Nachrichten, dass Lehrkräfte mir schreiben, das ist zu schwer. Ich kann das mit meiner Klasse so nicht machen. Kannst du da noch eine weitere Differenzierungsform einarbeiten? Und dann denke ich mir, boah, Leute, das sind Sachen, die wurden vor 3 Jahren gemacht. Wie kann das denn sein, dass Kinder jetzt 3 Jahre später nicht mehr dazu in der Lage sind, normale Sätze zu bilden? Oder dass sie keine Fantasie mehr haben oder dass sie sich Sachen nicht mehr merken können. Dass sie beim Brief teilweise nicht wissen, wie man ihren eigenen Nachnamen schreibt oder dass sie ihren eigenen Nachnamen nicht mal wissen. Also das ist auch schon vorgekommen. Und auch dieser Entwicklung muss Schule begegnen. Und ich glaube nicht, dass das gegeben ist, wenn wir versuchen, zwanghaft noch mehr theoretischen Inhalt in die Köpfe der Kinder zu pflanzen. Fassen wir an dieser Stelle einmal zusammen. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich, es gab, glaube ich, nicht den einen Grund, der mich hat gehen lassen und es hätte auch nicht die eine Maßnahme gebraucht, von der ich gesagt hätte, so, jetzt bleibe ich. Lehrkräfte sind genau wie Kinder keine Maschinen. Lehrkräfte sind keine Ressourcen, sie sind keine Lückenfüller. Es ist einfach generell, glaube ich, ein schleichender Prozess. Lehrkräfte gehen nicht und das sehe ich auch bei mir so. Man geht nicht wegen einem Moment. Man geht, weil sich über die Jahre hinweg irgendwie das Gefühl einschleicht, egal wie sehr ich mich bemühe, egal was ich mache, es reicht einfach nicht, wenn das System sich nicht bewegt. Und ich wäre geblieben, wenn Wertschätzung mehr gewesen wäre als, ja, nur ein Wort, würde ich sagen. Wenn man Überforderung nicht als Schwäche angesehen hätte, sondern als Warnzeichen, wenn mal jemand nachgefragt hätte, hey, was müssen wir denn ändern? Wo sollen wir denn ansetzen? Oder wenn ich das Gefühl gehabt hätte, wirklich für die Kinder da sein zu können, wenn ich da Unterstützung bekommen hätte, wenn man irgendwie das Gefühl gehabt hätte, dass man den Kindern gerecht werden kann. Und ich wäre auch geblieben, wenn Schule ehrlicher gewesen wäre und sich wirklich gefragt hätte, ob diese ganzen veralteten Strukturen einfach noch zur neuen, modernen Welt passen. Diese 4 Punkte sind keine Forderungen. Eigentlich sollten sie doch die Basis dafür sein, dass Menschen den Job nicht hinterfragen, sondern dass sie gerne in Schule arbeiten. Mit diesen Gedanken entlasse ich euch jetzt ins wohlverdiente Wochenende. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ihr erst in dieser Folge eingestiegen seid, hört euch auch gerne meine anderen Folgen an. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den Podcast verbreitet oder wenn ihr ihn abonniert. Umso mehr Menschen können wir erreichen. Für die nächste Folge brauche ich eure Hilfe und ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist jetzt ein kleines Experiment. Und zwar möchte ich gerne in der nächsten Folge über den Ganztag sprechen. Ab dem Sommer kommt jetzt erstmal für die erste Klasse das verpflichtende Ganztagsangebot, also dass Eltern einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung haben. Und ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Wie steht ihr zu dem Ganzen? Wie sieht die Umsetzung bei euch an der Schule aus? Ist das problematisch? Ist das problemlos, weil ihr vielleicht schon das Personal dafür habt oder weil ihr eine Mensa habt, weil das alles schon perfekt steht? Oder steht ihr da einfach noch vor einer Riesenaufgabe? Vielleicht auch spannend aus Elternsicht. Was seht ihr für Chancen und Risiken im Ganztag? Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht einfach eine kleine, kurze Voice dazu, eine Sprachmemo in euer Handy sprecht und mir das Ganze per E-Mail schickt. Und zwar werde ich die E-Mail-Adresse in meine Shownotes hier unten einmal reinschreiben. Oder ihr könnt mir das Ganze auch einfach per Instagram schicken. Da würde ich mich riesig drüber freuen und ich hoffe, dass das Ganze funktioniert. Und so möchte ich gerne auch einigen von euch eine Stimme geben. Bis dahin, jetzt wünsche ich euch ein schönes, hoffentlich arbeits- und zeugnisfreies Wochenende und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt, es war einmal eine Lehrerin. Eure Jana.